Ihr Lieben, wir sind eine Gemeinde mit ganz verschiedenen Talenten. Was uns scheinbar eint, ist, dass wir gut miteinander singen. Das war wunderbar. Was auch viele sehr gerne tun, ist joggen gehen, laufen. Und deswegen fehlen heute ein paar Leute. Wie manche von euch wissen, ist heute München-Marathon. Für manche war das einfach nur ein Hindernis, hierher zu kommen, weil die Strecke da durch die Stadt läuft. Für andere war es ein Grund, heute mal nicht im Gottesdienst zu sein. Das gilt auch für einige unserer Mitarbeiter. Unser Trainee Marius läuft mit drei anderen Mitgliedern gemeinsam eine Marathonstaffel. Marius, als besonders starker Läufer, hat sich das Ziel gesetzt, deutlich unter 40 Minuten zu bleiben für seine 10 Kilometer. Unser Praktikant Arthur ist nicht ganz so ambitioniert. Er läuft allerdings den Halbmarathon. Ist sich nicht ganz sicher, ob 2 Stunden für ihn schaffbar ist. Er will es probieren. Und unser Hausmeister Hakan, man höre und staune, läuft zum wiederholten Male den Marathon. Man traut ihm das vielleicht im ersten Moment nicht zu, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, der Mann hat es drauf. 4 Stunden hat er sich als Ziel gesetzt. Wir werden sehen, ob das klappt. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten erleben dürfen, dass diese Ziele, die sie sich gesetzt haben, sie dazu gebracht haben, einige Anstrengungen auf sich zu nehmen. Viel zu tun dafür, dass sie ihre mehr oder minder ambitionierten Ziele erreichen. Nicht so ist das. Ziele geben Fokus. Ziele machen bereit, Anstrengungen und Entbehrungen auf sich zu nehmen. Meine Frage für dich heute früh ist, hast du Ziele? Hast du ein Ziel für den Marathonlauf deines Lebens? Oder anders gefragt, wofür lebst du? Was willst du letztendlich erreichen? Im Rahmen unserer Predigtserie durch den 1. Korintherbrief kommen wir heute zu einem Abschnitt, bei dem es genau darum geht. Das Ziel zu laufen mit einem Ziel vor Augen. Wir setzen die Serie fort in der Mitte von Kapitel 9. Letzte Woche haben wir die ersten 14 Verse aus Kapitel 9 betrachtet und haben gesehen, dass Paulus dort deutlich macht, dass er mit seinem Leben und seinem Dienst letztendlich alles geben will für den, der sich so ganz für ihn hingegeben hat, für Jesus Christus. Und heute fährt er fort und beschreibt nicht nur, dass er in der Rückschau auf das, was Christus getan hat, Motivation findet für seinen Lauf, sondern auch für das, was Gott verheißen hat, denen, die dem Herrn treu dienen. Ich lese uns unseren Predigttext 1. Korinther 9, die Verse 15 bis 27. 1. Korinther, Kapitel 9, die Verse 15 bis 27. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es nun mit mir so gehalten werden sollte. Lieber würde ich sterben. Nein, mein Ruhm soll niemand zunichte machen. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige, ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi. Damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegpreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Was für ein wunderbarer Text, was für eine wunderbare Perspektive. Es gibt viel zu gewinnen. Konkret wollen wir drei Dinge betrachten in diesem Text, die es zu gewinnen gibt. Als Aufforderung formuliert sind die ersten Verse, 15 bis 18, der Aufruf, gewinne Ruhm vor Gott. In den Versen 19 bis 23 geht es darum, gewinne Menschen für Gott. Und in den letzten Versen, gewinne den Siegpreis bei Gott. Das sind die drei Abschnitte, in denen wir diesen Text betrachten wollen und schauen wollen, was der Apostel Paulus beschreibt über das, wofür er sein Leben gibt. Und ich möchte beten, dass der Herr uns das auch so auf die Herzen schreibt, dass wir diese Ziele klar vor Augen haben und uns dafür mit allem, was wir sind und haben, einsetzen. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir danken dir für dein heiliges Wort, durch das du zu uns sprichst, durch das du uns zeigst, was es zu gewinnen gibt. Herr, schenk uns, dass dein Wort uns tief in unsere Herzen spricht, auf dass wir so leben, damit wir dieses Ziel gewinnen. Herr, wir bitten dich, wirke du durch dein Wort hinein in unser Leben, damit du Ehre bekommst und Menschen Segen erleben und wir unsere Freude bei dir finden. Amen. In den ersten Versen, in Versen 15 bis 18 oder 15 bis 17, knüpft Paulus wirklich an das an, was er schon zuvor gesagt hatte. Er hatte erklärt, dass er sein Recht auf Bezahlung, auf Unterstützung freiwillig nicht in Anspruch nimmt. Er hat gesagt, er will das tun, er will von diesem Recht keinen Gebrauch machen, weil er letztendlich nicht dem Evangelium im Wege stehen will. Seine Befürchtung war, dass Menschen verwirrt sein könnten darüber, warum er Evangelium verkündigt, wenn er dafür bezahlt wird. Dann könnte es ja sein, dass er gar nicht wirklich überzeugt ist von dieser Botschaft, sondern es einfach nur seinem Lebensunterhalt dient. Und deswegen hat er gesagt, um dem Evangelium nicht ein Hindernis zu sein, predige ich ohne Bezahlung. Und das greift er hier auf. Das klingt ein bisschen verwirrend, wenn wir das hören, weil das so aus dem Kontext kommt, wenn ich es gerade gelesen habe, Vers 15. Ich habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Und dann sagt er, ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es nun auch mit mir so gehalten werden sollte. Also er meint auf gut Deutsch, ich mache keinen Gebrauch von dem Recht, von meinem guten Recht, darauf unterstützt zu werden, bezahlt zu werden. Ich habe das auch nicht so gesagt, dann gesagt, aber müsst ihr nicht machen, aber eigentlich will ich es doch. Nein, ich will das wirklich nicht. Es soll auch mit mir nicht so gehalten werden. Und er betont das auf sehr martialische Weise, wenn er sagt, lieber würde ich sterben. Nein, meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Und hier sehen wir, dass er eine neue Dimension auftut. Er redet hier von einem Ruhm, um den es ihm geht, um einen Lohn. Es geht also zum einen darum, das haben wir letzte Woche bedacht, dem Evangelium nicht im Wege zu stehen durch die Bezahlung, aber zum anderen geht es ihm auch darum, dass er sagt, ich suche meine Anerkennung, ich suche meinen Ruhm, meinen Lohn, nicht bei den Korinthern, nicht bei den Menschen, sondern bei Gott selbst. Gott selbst hat mich angestellt und deswegen ist es auch gar keine Option, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, je nachdem, wofür man mich bezahlt, das mache ich dann halt. Nein, er weiß, seine Berufung ist klar. Das sagt er dann im Fortgang, ab Vers 16. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielt ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Also er sagt, Gott hat mich zu diesem Amt eingesetzt. Das ist nichts, wo eine Gemeinde sagt, vielleicht magst du Evangelium predigen, hier geben wir dir einen Job dafür. Er sagt, das muss ich machen. Und wir kennen die Geschichte von Paulus, wie er einst Christen verfolgte, wie ihm Gott vom Himmel her ins Leben sprach, er zu Boden ging, mit Blindheit geschlagen war und gleichzeitig die Stimme hörte von Jesus Christus, warum verfolgst du mich? wie er dann blind weggeführt wurde und wie dann der Herr Hananias berufen hatte, um zu ihm zu kommen und ihm zu helfen, das Evangelium mehr zu verstehen und ihn dann zu berufen zum Dienst als Apostel. Hin zu Juden und Heiden bis an die Enden der Erde. Und Paulus wusste, das ist mein Dienst, Herr. Gott hat mich in seinen Dienst gestellt. Ich habe gar keine andere Wahl. Das ist, was ich tun muss. Die Korinther können mich nicht bezahlen dafür, dass ich irgendwas mache. Ich weiß, wem ich wirklich diene. Ich diene Gott. Und deswegen strebe ich auch nicht danach, von den Korinthern Ruhm, Anerkennung oder Lohn zu bekommen. Nein, ich bekomme meine Anerkennung, meinen Ruhm, meinen Lohn von Gott selbst. Das betont er in Vers 18. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Er findet seinen Lohn gerade darin, dass er eben nicht den Lohn bei den Menschen sucht, sondern bei Gott selbst. Gut, so war das damals beim Apostel Paulus. Was will uns das jetzt sagen? Was hat dieser Text dir persönlich jetzt zu sagen? Nun, ich glaube, dieser Text hat zumindest zwei Anwendungsgruppen im Blick. Zum einen die, die das Evangelium verkündigen. Menschen, die sich dazu klar berufen fühlen und das vielleicht auch vollzeitlich tun. Menschen wie Matthias oder ich oder Ruben in Zukunft. Wenn Paulus, obwohl es ihm zugestanden hätte, sich bewusst dazu entschieden hat, von der Gemeinde in Korinth keinen Lohn entgegenzunehmen, sollten wir dann nicht vielleicht auch uns nicht bezahlen lassen? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. In gewisser Weise, wenn die Bezahlung dazu führt, dass wir letztendlich tun, was die Gemeinde verlangt, dann kann das sehr gefährlich werden. Also wir als Pastoren sollten immer klar haben, wer unser Dienstherr ist. Denn sonst ist die Gefahr, dass wir euch das predigen, was ihr hören wollt, damit ihr uns das gebt, was wir wollen. Nachvollziehbar, nicht? Und das Problem ist, dass Gemeinden nicht immer das wollen, was sie brauchen. Das erklärt Paulus an anderer Stelle, wo er sagt, dass Menschen zu bestimmten Zeiten sich Prediger suchen, die ihnen predigen, wonach ihnen die Ohren jucken. Und die Gefahr ist jetzt, wenn wir in gewisser Weise von der Gemeinde abhängig sind, dass wir uns zu solchen Mietlingen, zu solchen Knechten der Gemeinde machen. Und das darf nicht sein. Also, wenn diese Gefahr zu groß wird, dann sollten wir lieber kein Geld in Anspruch nehmen. Damit klar ist, unsere erste Verantwortung ist vor Gott. Ihm gegenüber müssen wir Rechenschaft ablegen. Er ist derjenige, der uns sagt, was wir zu predigen haben. Das heißt nicht, dass es nicht doch richtig ist, dass ihr uns bezahlt. Also ich werbe hier nicht um unsere Entlassung. Ich werbe um unsere Herzen, die Herzen von uns Predigern. Dass unsere Herzen immer darauf ausgerichtet sind zu fragen, Herr, was willst du? Wie können wir dir treu dienen? Und damit dienen wir dann der Gemeinde auch am allerbesten. Weil wir dann der Gemeinde das sagen, was sie wirklich hören muss. Und natürlich hat die Gemeinde ein Recht, uns in bestimmten Bereichen einzusetzen und zu sagen, hey, tu bitte dies oder lass bitte das. Aber in letzter Instanz werden wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Es ist gut für uns, das klar zu haben. Das schützt uns davor, uns zu Mietlingen, zu Knechten zu machen, der Gemeinde, anstatt Diener Gottes zu sein. Im Idealfall steht das nicht in einem Konflikt. Aber immer da, wo ein Konflikt entsteht, muss uns klar sein, für wen wir zuerst arbeiten. Nun, das ist gut, dass ihr auch mal gehört habt, was unsere Herzen angeht. Aber natürlich interessiert uns viel mehr, was hat der Text jetzt mir zu sagen, wenn ich kein Prediger bin. Hat er mir denn überhaupt was zu sagen oder ist das einfach nur ein Text mal jetzt für so ein paar Leute unter uns? Nein, ich glaube, der Text spricht uns alle an. Denn letztendlich sind wir auch alle herausgefordert zu überlegen, für wessen Anerkennung lebe ich? Auf wessen Ruhm bin ich bedacht? Denn im Endeffekt sind wir ja alle berufen, uns in den Dienst Gottes zu stellen. Ja, um das auch deutlich zu sagen, wir haben ja keine Pastoren hier in der Gemeinde, damit wir alles tun und ihr bedient werdet und nichts tun müsst. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir werden angestellt, damit ihr mehr tun könnt. weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber der Auftrag der Hirtenlehrer ist, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Also wir haben eigentlich einen zurüstenden Dienst, sodass wir alle jetzt mit anpacken können. Wir alle haben eine Verantwortung, Gott zu dienen. Wir sind alle berufen, vollzeitlich mit unserem ganzen Leben unserem Herrn zu dienen. Deswegen nennt sich unser Herr. Ja? Die Frage ist also, mit welcher Motivation dienst du deinem Herrn? Mit welcher Motivation dienst du in der Gemeinde? Die Bibel warnt jeden Jünger Jesu davor, das zu tun für die Anerkennung der Menschen. Nun möchte ich deutlich sagen, es ist gut und richtig, dass wir denen, die in besonderer Weise dienen, auch mal sagen, danke. Wir müssen also nicht unbedingt darauf bedacht sein, dass alles verheimlicht bleibt, was wir tun. Manche Dienste sind öffentlich, die werden gesehen und das ist gut und richtig, wenn die dann auch anerkannt werden. Aber auch wir alle in dem, was wir tun, sollten darauf bedacht sein, für wen wir es letztendlich tun. Und am besten können wir feststellen, wo unser Herz wirklich ist, in den Situationen, wo uns eben mal keine Anerkennung entgegenkommt. Wo das, was wir tun, unermüdlich tun, vielleicht für die Gemeinde von keinem gesehen wird. Das kann sehr klärend für uns sein. Mache ich einfach weiter, weil ich weiß, dass der, um dessen Urteil es wirklich geht, alles sieht und alles weiß. Jesus selbst hat das erklärt in der Bergpredigt. Da hat er gewarnt, dass wir bei allen Dingen immer darauf bedacht sein sollen, auf wessen Anerkennung, auf welchen Ruhm, auf welchen Lohn wir bedacht sind. Er betont das zum Beispiel im Hinblick auf diejenigen, die besonders großzügig geben. Und er sagt, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also keine Sorge. Mir hat vorhin jemand gesagt, nach dem Gottesdienst, Matthias, danke für deine Predigt. Und ich habe in dem Moment nicht gedacht, oh Mist, jetzt ist mein Lohn im Himmel weg. Du musst keine Sorge haben, dass du deinen Lohn verlierst, weil jemand deinen Dienst gesehen hat. Ich komme immer nur nachts zwischen 3 und 4 in die Gemeinde und mache meinen Dienst. Nein, nein, es dürfen Leute sehen. Die Frage ist, warum du es tust. Wenn du es tust, wie Jesus hier sagt, damit die Leute dich sehen. Dass ihr nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Wenn du gesehen wirst, ist es okay. Aber wenn das deine Grundmotivation ist für deinen Dienst, dann ist es falsch. Dann verwirkst du deinen Lohn. Weil die Anerkennung, nach der du dann wirklich strebst, die hast du dann bekommen. Das war's. Ihr Lieben, Paulus hilft uns zu verstehen, auf wessen Anerkennung, auf wessen Wertschätzung wir bedacht sein sollen, bei wem wir nach Ruhm streben sollen. Das ist der große Gewinn, für den Paulus lebt. Er sucht seinen Ruhm bei Gott. Und dann sehen wir in den Versen 19 bis 23, dass es noch einen zweiten großen Gewinn gibt, nach dem Paulus strebt. Er will nämlich Menschen für Gott gewinnen. Auch hier knüpft er in gewisser Weise an das an, was er in Vers 12 schon gesagt hat, wo er gesagt hat, dass er kein Geld entgegennimmt, weil sein großes Ziel ist, dem Evangelium nie im Wege zu stehen. Er möchte, dass das Evangelium wirken kann, mächtig wirken kann. Und er will alles dafür tun. Er will seine Rechte und Freiheiten zurückstellen, damit Gott durch ihn möglichst viele Menschen gewinnen kann. Und das erklärt er auch hier, Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Das ist der Gewinn, dem Paulus alles andere unterordnen will. Alle Rechte, alle Freiheiten ist er bereit zur Seite zu legen, um nur möglichst viele Menschen für Gott zu gewinnen. Und er geht dann auf verschiedene Gruppen ein. Er spricht zuerst über die Juden. Vers 20, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Ja. Nun, Paulus war ein Jude, aber Paulus hat verstanden, dass er durch das, was Jesus Christus für ihn am Kreuz von Golgatha getan hat, das zeremonielle Gesetz der Juden zu einem Abschluss gekommen war. Es brauchte keine weiteren Opfer. Die Opfer waren Schatten, Abbilder, die hingewiesen haben auf das ein für alle Mal Opfer, und das war Jesus Christus selbst. Der ganze Priesterdienst kam zu einem Ende, weil Jesus Christus den Weg frei gemacht hat, sodass wir nun alle Zugang zu Gott haben und nicht mehr einen Stellvertreter brauchen. In gewisser Weise ist Christus der Stellvertreter und gleichzeitig macht er den Weg auch so, dass wir alle direkt zu Gott kommen können. Er beendet damit das zeremonielle Gesetz. Er bringt es zu einem Abschluss. Er ist jetzt frei davon. Aber er weiß, wenn ich zu den Juden gehe und jetzt auf meine Freiheit beharre und nicht mehr mitmache bei dem, was sie alle machen und für notwendig halten, dann werde ich ihnen zum Anstoß. Dann werden die nicht mehr auf mich hören wollen. Dann werden sie in mir jemanden sehen, der Gott nicht ehrt und achtet. Und deswegen sagt er, ich werde meine Freiheit gerne zur Seite legen und weiter tun, was notwendig ist, um Zugang zu den Juden zu haben, um einen Raum zu haben, ihnen das Evangelium zu verkündigen, um möglichst viele von ihnen zu gewinnen für das Evangelium. Paulus passt sich an, er legt seine Rechte und seine Freiheiten zur Seite, weil er ein großes Ziel hat. Und das Gleiche tut er dann im Umgang mit den Heiden, mit denen, die nicht unter dem jüdischen Gesetz standen, für das jüdische Gesetz etwas war, das nichts mit ihnen zu tun hatte. Ja, tatsächlich waren die Heiden ja Menschen, die die Juden in der Regel nicht mochten. Da hat Paulus gesagt, dann werde ich den Heiden ein Heide. Vers 21, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi. Damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Also Paulus sagt, dann passe ich mich auch den Heiden an. Wenn ich bei den Heiden bin, werde ich wie einer von ihnen. Nun, nicht vollkommen. Ich werde nicht komplett gesetzlos leben, weil ich anerkenne, dass es einen Aspekt des Gesetzes gibt, der weiter gilt. Das Gesetz Christi, so wie er das hier nennt. Das heißt, all die Gebote, die sich auf das moralische Gesetz beziehen, auf das Miteinander zwischen Menschen, das Verhalten vor Gott, da bin ich weiter gebunden. Also ich lege das zur Seite, was ich nicht mehr muss. Jetzt sind diese Freiheiten für mich sogar wichtig, dass ich sie nutze, damit ich den Heiden ein Heide werde, aber ohne Sünde. Um möglichst viele von ihnen zu gewinnen. Und das gleiche Prinzip bringt er dann auch noch ein drittes Mal. Und da geht er dann auf Menschen ein, wahrscheinlich anknüpfend an Kapitel 8, die ein eher schwaches Gewissen haben. In Kapitel 8 bei dem Götzenopfer hat er ja beschrieben, dass es Menschen gibt, die stark und die schwach sind. Die Schwachen waren die, die von ihrem Gewissen her meinten, bestimmte Dinge nicht zu tun, tun zu dürfen. Die dürfen kein Götzenopferfleisch essen. Und Paulus hatte gesagt, hey, bevor ich denen irgendwie einen Hinderungsgrund gebe, Gott nachzufolgen, bevor ich sie dahin bringe, dass sie womöglich nach ihrem Gewissen sündigen, will ich lieber nie wieder Fleisch essen. Ja? Da werde ich vegan womöglich. Ja? Und er gibt sich auch diesen Leuten so hin, dass er tut, was sie brauchen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Also Paulus sagt, ich will mich auf die Menschen einlassen, ich will mich auf sie einstellen, ich lege meine Rechte und Freiheiten ab, ich passe mich an. Denn seine Perspektive ist nicht die, was darf ich, was steht mir zu, sondern seine Perspektive ist eine durch und durch geistliche Perspektive. Was dient den Menschen, damit sie Christus erkennen? Nicht wichtiger als alle seine Rechte und Freiheiten ist es, Menschen geistlich Gutes zu tun. Das kann zum einen bedeuten, Rücksicht auf Glaubensgeschwister zu nehmen, um ihnen nicht Probleme zu machen, geistliche Probleme zu machen, und aber eben auch sich allen Menschen anzupassen, denen er das Evangelium verkündigt, um dem Evangelium bloß nicht im Wege zu stehen. Und so fasst er zusammen, was sein über allem stehendes großes Motiv ist in Vers 23. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Ist das nicht eine großartige Perspektive? Wie findest du die Herzenshaltung, die hier durchklingt? Eine Herzenshaltung, wo Paulus sagt, ich tue, was immer es braucht, um Menschen für Christus zu gewinnen. Ist das auch deine Herzenshaltung? Möchtest du auch so leben? Was auch immer dazu beitragen kann, dass Menschen gerettet werden, das will ich tun. Wenn das unsere Herzenshaltung ist, dann ist klar, dann ist es manchmal nötig, dass wir uns auf Menschen einlassen, auch auf Menschen, die ganz anders sind als wir. Das kann dann bedeuten, dass wir auch mal persönliche Präferenzen zurückstellen, dass wir aus unserer Komfortzone herausgehen. Nicht all das werden wir nur tun, wenn uns das Ziel, Menschen für Christus zu gewinnen, wirklich wichtig ist, wirklich lohnenswert erscheint. Möchtest du, dass Menschen zum Glauben kommen? Ich bin so dankbar, dass wir hier im Apostel Paulus ein Vorbild haben, der uns zeigt, wie ein solches Leben aussehen kann. Nicht ein Mann, der im Komfort gelebt hat, als jüdischer Gelehrter in Jerusalem, der seine Heimat verlassen hat, der ausgezogen ist in fremde Länder, sich auf die Menschen dort eingelassen hat, allen Menschen alles geworden ist, bereit war zu leiden, ja am Ende sogar zu sterben. Einfach weil es ihm wichtig war, treu seinem Herrn zu dienen und Menschen zum Glauben zu rufen. Was für ein Vorbild. Ich bin aber auch dankbar für Vorbilder aus unserer Mitte, die vielleicht noch ein bisschen näher an uns dran sind, mit denen wir vielleicht noch ein bisschen mehr anfangen können, weil sie uns vor Augen stehen. Ich bin dankbar für Birgit Graves, eine Missionarin dieser Gemeinde. Die war eine junge Frau, so wie manche andere junge Frauen, die hier in der Gemeinde war, die hier eine Zeit lang einfach mit uns Gottesdienste gefeiert hat, Gemeindemitglied war, während sie eine Ausbildung gemacht hat zur Krankenschwester. Und irgendwann hat sie gesagt, was will Gott eigentlich von mir in meinem Leben? Und ihr wurde klar, ich will dem Herrn dienen und ich will Menschen für ihn gewinnen. Und dann hat sie überlegt, was kann ich tun? Und dann hat Gott ihr aufs Herz gelegt, hinzugehen zu den Verlorenen, da wo sonst keine Evangeliumszeugen sind. Sie hat die arabische Sprache gelernt und sie ist in die Darfur-Region im Sudan gegangen, um dort Menschen das Evangelium zu verkündigen. Verbunden damit, dass sie auf die Menschen eingegangen ist in ihren Nöten. Sie hat ihre Sprache gesprochen, sie hat sich gekleidet wie die Menschen, sie hat den Menschen gedient mit ihren medizinischen Fähigkeiten. Und in all dem hatte sie ein großes Ziel. Und sie hat sich so auf die Menschen dort eingestellt, dass die Menschen dort angefangen haben, sie besonders zu lieben. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich hier ganz neu als Pastor in der Gemeinde war und einen Missionsbericht von Birgit, damals noch Noack, gehört habe und wie Birgit erklärt hat, was ihr Spitzname bei den Menschen dort ist. Basma, übersetzt Lächeln. Sie strahlte etwas aus. Das tut sie bis heute. Von einer Herzenshaltung für die Menschen. Und das wurde gesehen. Sie musste später den Sudan verlassen und dann hat sie halt unter sudanesischen Flüchtlingen in Ägypten gearbeitet. Inzwischen ist sie verheiratet und dient an der Seite ihres Mannes in Indonesien. Was für ein wunderbares Vorbild, was wir in ihr haben, für jemand, der uns genau das vorlebt. Rechte aufzugeben, aus der Komfortzone zu gehen, nicht zu fragen, was passt mir gerade ganz gut in den Kram, was ist das Minimum, was man von mir erwarten kann, sondern zu sagen, ich gebe alles. Aber ich bin auch dankbar für einige unter uns, die das hier vor Ort ganz praktisch leben. Ich bin dankbar für die Frauen aus der Gemeinde, die regelmäßig ins Rotlichtviertel gehen, um dort den Frauen, die in diesen Clubs arbeiten, oft sehr unterdrückt und bedrängt in einer ganz schwierigen Situation sind, Hoffnung zu bringen. Und zwar nicht nur eine Hoffnung für eine kurze Zeit, sondern eine Hoffnung für die Ewigkeit. Ich weiß, dass das für euch ein Schritt aus der Komfortzone raus ist, hin zu Menschen, die das Evangelium hören müssen und denen es sonst niemand bringen würde. Danke, dass ihr das tut und danke, dass ihr uns vorlebt, was es heißt, sein Leben einzusetzen, Rechte und Freiheiten aufzugeben, aus der Komfortzone herauszugehen, damit Menschen gewonnen werden können für Christus. Und ich bin so dankbar für manche, die jetzt gerade nicht im Gottesdienst sind oder auch manche hier im Gottesdienst, die aber manchmal nicht im Gottesdienst sind, weil ihr den Kindern dient, im Kindergottesdienst. Nicht? Auch das bedeutet doch, dass ich mich einstelle auf Menschen, die anders sind als ich. Dass ich überlege, wie kann ich einem Kind das Evangelium nahebringen, um die Kinder schon für Christus zu gewinnen. Danke, dass ihr Freiheiten, Rechte aufgebt und sagt, mir ist wichtiger, dem Herrn zu dienen und Menschen für Christus zu gewinnen. Und deswegen bin ich heute mal nicht im Gottesdienst oder ich komme extra früh und diene in einem anderen Gottesdienst, im Kindergottesdienst und komme dann und höre später die Predigt und bin später selber mit dabei. Danke. Meine Lieben, solche Vorbilder dürfen uns inspirieren, sodass wir ihnen nachfolgen. Und letztendlich folgen wir damit dem nach, der zu uns gekommen ist, damit wir für Gott gewonnen werden können. Jesus Christus. Nicht Jesus Christus hat seine Komfortzone, er hat seine himmlische Heimat verlassen. Er verließ die Herrlichkeit beim Vater, die er für alle Ewigkeit schon hatte. Er ließ sich ganz auf uns Menschen ein. Ja, er wurde wie einer von uns. Er wurde Mensch und lebte unter uns. Er kam in diese gefallene Welt hinein, um viele zu gewinnen. Er lebte unter uns, er passte sich uns Menschen an, indem er selber Mensch wurde. Und doch war er in allem seinem himmlischen Vater treu. Und dadurch hat er uns gelehrt, wie gute Kontextualisierung, ein gutes Anpassen an Menschen aussehen kann und aussehen sollte. Es gibt heute manchmal Verwirrung darüber, was genau bedeutet es, sich jetzt auf Sünder einzulassen, damit wir sie für Christus gewinnen. Nun, Jesus hat uns das gezeigt. Er hat sich auf uns Sünder eingelassen, ohne selbst zu sündigen und ohne je Sünde gut zu heißen. Seine Kontextualisierung ging nicht so weit, dass er keine Klarheit mehr darüber hatte, was Gott gefällt. Er wollte in allem tun, was Gott gefällt. Deswegen hat er in allen Dingen darauf geachtet, was ist Gottes Wille. Und er hat die Gebote gehalten, er hat für uns das vollkommen gute Leben gelebt, was wir hätten leben sollen und nicht gelebt haben. Und gleichzeitig ist er zu uns gekommen und hat uns Liebe erwiesen und Barmherzigkeit. Und deswegen hat er sich noch weiter erniedrigt. Er hat seine Rechte und Freiheit noch weiter aufgegeben. Nicht nur, dass er seine himmlische Heimat für uns verlassen hat, nein, er hat sogar sein Leben für uns gegeben. Er hat sich verraten und verspotten und foltern und brutal töten lassen, damit er Menschen für Christus, für Gott gewinnen kann. Und dann hat er den Tod überwunden. Er ist der lebendige Herr, der uns gezeigt hat, was es heißt, sich ganz auf Menschen einzulassen, um möglichst viele zu gewinnen. Wenn du heute hier bist und der Gedanke, dass du irgendwie vor Gott gewonnen werden musst, für dich vielleicht noch keinen Sinn macht, wenn das ganze Gerede von Sünde für dich vielleicht gerade noch etwas seltsam war, dann möchte ich dir sagen, unser Grundproblem ist, dass wir nicht nur unsere Rechte und Freiheiten oft sehr hoch achten und unbedingt schützen wollen, sondern dass wir uns über das, was uns als Recht und Freiheit zusteht, hinaus Dinge nehmen. Wir brechen Gesetze, die göttlichen Gesetze, die göttlichen Gebote, nach denen Gott gesagt hat, nach denen wir leben sollen. Wir alle rebellieren gegen Gottes gute Ordnung. Und deswegen, weil wir Gesetzesbrecher sind, weil wir Gott ignorieren, weil wir seine guten Gebote ignorieren, weil wir nicht dem dienen, der uns geschaffen hat, damit wir für ihn leben, hätten wir eigentlich sein Gericht verdient, sein Urteil verdient. Und der Sünde soll, das gerechte Gericht über Sünde ist der Tod. Das trifft auf uns alle zu. Deswegen brauchen wir den, der sich auf uns so ganz eingelassen hat, Jesus Christus, weil er gekommen ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Ich hoffe, du verstehst das. Ich hoffe, du verstehst, warum du Jesus brauchst. Wenn das etwas ist, was du vielleicht schon immer gehört hast, weil du hier in der Gemeinde aufgewachsen bist, aber noch nie so richtig für dich ergriffen hast, dann ist mein Gebet, dass Gott dein Herz auch so auftut, dass du wirklich verstehst, es geht um dich. Es geht nicht darum, dass du irgendwie mal Ja sagst, sondern dass du ihn wirklich den Herrn deines Lebens sein lässt und dann sagst, okay, Herr, hier bin ich. Was kann ich tun? Was willst du von mir? Wie kann ich für dich leben? Wenn du Fragen dazu hast, dann bitte komm ins Gespräch mit uns, vielleicht mit deinen Eltern oder Freunden oder Teenkreis oder Jugendmitarbeitern. Wenn du erwachsen bist und hier in der Gemeinde bist und das vielleicht neu für dich ist, bitte lass uns dir helfen, mehr davon zu verstehen. Wir haben vorhin eingeladen zum Christsein-Entdecken-Kurs. Komm am 10. November und die Wochen drauf zu diesem Kurs, wo wir dir das noch mehr erklären wollen, damit du verstehst, was Jesus für dich getan hat und wozu er dich nun ruft.
Die allermeisten von uns haben das getan. Wir haben Jesus Christus anerkannt als den Retter, den wir brauchen. Und wir sagen, wir folgen ihm nun als dem Herrn unseres Lebens. Und ich möchte dich einfach ermutigen, tu genau das. Folge ihm nach. So wie er sich ganz hingegeben hat, um uns für sich zu gewinnen, sind wir nun aufgerufen, ihm auch darin nachzufolgen, um möglichst viele für Gott zu gewinnen. Also frag dich doch bitte heute mal, nimm dir heute Nachmittag Zeit, stell dir die Frage, was müsste sich in deinem Denken, in deinem Fühlen und in deinem Handeln ändern, um noch mehr Menschen für Christus zu gewinnen. Eine Frage, die kann ich nicht für dich beantworten. Ich kann dir vielleicht ein paar Vorschläge machen, aber im Endeffekt ist es eine Frage für dich. Wo solltest du auf Rechte, auf Freiheiten, auf Komfort verzichten, um dem Herrn noch mehr zu dienen, um Menschen für Christus zu gewinnen? Vielleicht beginnt das in der Schule oder an der Uni, dass du dich auf andere einlässt, die anders sind als du, die vielleicht auch nicht zu deiner Clique gehören. Vielleicht gerade zu denen gehst, die immer alleine stehen. Vielleicht bedeutet das einfach mal uncool zu sein und sagen, hey, ich gehe übrigens sonntags in die Gemeinde, darf ich dich einladen? Oder magst du mitkommen in den Teenkreis oder in die Jugend oder in den Gottesdienst oder zum Christsein-Entdeckenkurs? Vielleicht bedeutet das, aus deiner Komfortzone zu gehen und dich in den Kindergottesdienst einzubringen. Oder vielleicht bedeutet das, aus deiner Komfortzone zu gehen und Dinge zu tun, um anderen zu ermöglichen, dass die Evangeliumsverkündigung hier weitergehen kann. Vielleicht nicht zu fragen, habe ich irgendwie einen Dienst, dass ich einen Check dran machen kann, sondern zu sagen, wo kann ich vielleicht noch gewisse Rechte und Freiheiten und Komfort aufgeben, um mich noch mehr in die Sache des Herrn zu stellen. Der Apostel Paulus hat genauso gelebt, denn er hatte ein großes Ziel. Menschen zu gewinnen für Christus, für Gott. Und so gab er seine Rechte und Freiheiten auf und diente seinem Herrn. Das Lebensmotto von Paulus, lesen wir in Philipper 1, Vers 21. Christus ist mein Leben. Sterben mein Gewinn. Darum geht es im letzten Teil unseres Predigttextes. In den Versen 24 bis 27 sehen wir, dass Paulus versuchte, Menschen für Gott zu gewinnen, aber dass er letztendlich danach strebte, selbst einen großen Preis zu gewinnen. Ich lese uns die Verse 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegpreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ja, also Paulus vergleicht sein Leben hier mit einem großen Lauf. Ein Lauf, an dessen Ende ein großartiger Siegpreis steht. Und er sagt, also wenn schon normale Wettkämpfe, wie wir sie kennen, dazu führen, dass Menschen bereit sind, große Anstrengungen und Entbehrungen auf sich zu nehmen, um einen vergänglichen Preis zu bekommen, um wie viel mehr sollten wir doch bereit sein, für den ewigen Siegpreis Anstrengungen und Entbehrungen auf uns zu nehmen. Wie eingangs erwähnt, sind heute einige Geschwister aktiv beim München-Marathon. Wir haben gesehen in den letzten Wochen und Monaten, wie sie viel dafür getan haben, wie sie teilweise bei schlechtem Wetter ihre Laufschuhe noch angezogen haben, einfach um noch ausdauernder und schneller zu werden. Ja, einige von ihnen haben ihre Ernährung umgestellt. Muss ich mir vorstellen. Einfach nur, damit sie am Ende eines solchen Rennens vielleicht von irgendwie eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt bekommen, wenn es ganz gut läuft, vielleicht noch eine kleine Plakette umgehängt bekommen. Ja, oder einfach nur einen Link bekommen, wo sie sich dann selber eine Urkunde runterladen können. Ja, ich sollte nicht zu laut lachen, ich habe das selber schon gemacht. Ne? Aber Und Paulus sagt, schau, seht ihr, wisst ihr nicht, ist das nicht ein Prinzip, was ihr kennt? Was sind wir bereit zu tun für solche kleinen Dinge, für so vergängliche, unbedeutende Dinge? Na, wenn wir dazu schon bereit sind, jetzt überlegt mal, kriegt mal die richtige Perspektive. Es gibt ein viel größeres, viel wichtigeres Rennen mit einem viel besseren Siegpreis. Da kommst du nicht an die Ziellinie und da steht einer mit einer Flasche Wasser und gibt dir vielleicht noch eine Banane in die Hand oder Müsli-Riegel. Ja, und sagt, ja, super, Platz 327. Ist gut gelaufen ist. Paulus sagt, schaut, wir, die wir in diesem großen Lauf laufen, dem Lauf des Lebens, mit Blick auf den ewigen Siegpreis, wir werden doch in diesem Leben alles tun, um diesen Siegpreis zu erlangen, der so viel besser ist. An der Ziellinie unseres Lebenslaufs steht Jesus selbst. Und er schaut dich an und er lächelt dich an und er macht die Arme auf, um dich in Empfang zu nehmen. Und er sagt, komm, geh ein in die Freude deines Herrn. Ich habe einen Siegpreis für dich. Das ist eine Herrlichkeit, die dich erwartet, die ewig ist. Der kurze Vorspann des Trainierens hier auf Erden ist gar nicht wert, verglichen zu werden mit dem, was dann kommt. Paulus sagt, ich weiß. Deswegen lebe ich mein Leben für diesen Siegpreis. Und er ruft dir zu, leb auch so. Damit wir hören, wenn wir ans Ziel kommen, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist treu gewesen. Zieh ein in die Freude des Herrn. Paulus hatte dieses Ziel klar vor Augen. Deswegen lebte er sein Leben bewusst für und vor Gott, um bei ihm Anerkennung und Ruhm zu finden. Deswegen ließ er sich auf ganz unterschiedliche Menschen ein, war bereit, viel hinter sich zu lassen, viel aufzugeben. Recht und Freiheiten zur Seite zu legen, weil er wusste, dass Gott Freude daran hat, wenn er Menschen für ihn gewinnt. Ja, deswegen lebte er sein Leben für Gott, bis er das Ziel seines Lebens erreicht und den ultimativen Siegpreis empfängt. Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein, ja, eigentlich cool, so ein bisschen zu hören, wie es denn jetzt so war, als Paulus ankam am Ziel. Das Schöne ist, Paulus sagt es uns. Im allerletzten Kapitel, was wir von Paulus in der Bibel haben, 2. Timotheusbrief, letzter Brief, den er geschrieben hat, Kapitel 4, letzte Kapitel, was er geschrieben hat, in den Versen 7 bis 8, beschreibt Paulus die Szene, wo er unmittelbar vor der Ziellinie steht. Und er schaut nochmal zurück und ruft denen, die ihm nachfolgen, zu, was er gerade erlebt. Er schreibt an Timotheus, aber ich glaube, die Worte gelten uns allen. Paulus schaut zurück und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Und dann schaut er sich um und sagt, Timotheus, liebe Geschwister, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben, die für ihn leben, die auf ihn bedacht sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, der Siegpreis, die Krone der Gerechtigkeit liegt bereit. Willst du dein Leben darauf ausrichten, diesem Ziel entgegenstreben, mit allem, was Gott dir gegeben hat? Lieben, es gibt viel zu gewinnen. Lasst uns so laufen, dass wir diesen Siegpreis erlangen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für diese wunderbare Perspektive. Danke, dass wir leben dürfen für dich. Und du weißt, dass wir das oft nicht tun. Du weißt, wie leicht es für uns ist, andere Ziele ganz groß werden zu lassen in unserem Leben und dem alles unterzuordnen. Herr, vergib uns, dass wir oft so kurzsichtig sind und uns für die falschen Dinge voll und ganz hingeben. Ich bete, dass du unsere aller Herzen neu füllst mit dieser Freude über das, was uns erwartet. Dass wir voller Vorfreude dem entgegenleben, was auf uns wartet. Herr, hilf uns zu schauen, wie wir in unserem Fühlen, in unserem Denken, in unserem Leben Veränderung erfahren dürfen, um mehr und mehr für dich zu leben, um Menschen für dich zu gewinnen. Danke, dass dieser Siegpreis gewiss ist, weil Jesus Christus in uns verheißen hat. Hilf uns, diesen Preis nicht aus den Augen zu verlieren, sondern ihm alles andere unterzuordnen. Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und zum Wohl unserer Mitmenschen und zu unserer eigenen Freude beten wir in Jesu Namen. Amen.